Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes, in dem wir uns heute mit einem Thema beschäftigen wollen, dem wahre Wunder nachgesagt werden. Prävention soll ja Erkrankungen und Leid verhindern oder hinauszögern, die Lebensqualität erhöhen oder bewahren und obendrein am besten ja auch noch Geld sparen. Mal sehen, was mein heutiger Gesprächspartner dazu sagt. Mein Name ist Dirk Schnack und ich habe heute jemanden zu Gast, den das Thema Prävention, man kann sagen, persönlich, beruflich und im Ehrenamt beschäftigt. Willkommen, Herr Sören Schmidt-Bodenstein.
Ja, hallo, Herr Schnack.
Wer gesundheitspolitisch interessiert ist, Herr Schmidt-Bodenstein, und aus Schleswig-Holstein kommt, wird Sie eher als Leiter der Landesvertretung der Technikerkrankenkasse in Schleswig-Holstein kennen. Sie sind daneben aber auch Vorsitzender der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein, die aber sicherlich, das ist nicht despektierlich gemeint, aber vielleicht nur einem kleineren Kreis von Menschen bekannt sein dürfte. Deshalb zunächst die Frage, wer steckt eigentlich hinter dieser Landesvereinigung und welche Ziele verfolgen Sie?
Naja, fangen wir erstmal mit der Landesvereinigung an sich an. Das ist ein eingetragener Verein und zwar der ist gemeinnützig und besteht aus 40 institutionellen Mitgliedern. Dabei übrigens ganz viele Institutionen aus der Ärzteschaft, was ich total gut finde. Die Ärztekammer, Ärztenetze, aber auch Fachgesellschaften, also wirklich gut vertreten dabei. Und dann haben wir noch 60 persönliche Mitglieder. Das sind einfach Menschen, die das Thema Gesundheitsförderung umtreibt. Und diese Buntheit, sage ich mal, die spiegelt sich auch so ein bisschen bei uns im Vorstand wieder. Wenn wir das ganz kurz mal abschichten. Der Vorstand, wir sind 9 Kolleginnen und Kollegen aus den Versorgungsbereichen, aus den Krankenkassen sind Kollegen dabei, eine Psychotherapeutin, also wirklich eine ganz bunte Truppe. Und das finde ich persönlich total bereichernd und gut, weil natürlich die ganzen verschiedenen Blickwinkel damit einfließen können. Und ich bleibe mal beim Thema Buntheit, bevor ich zu den Zielen komme. Die Buntheit wird auch fortgesetzt, muss man sagen, bei den Mitarbeitenden der Landesvereinigung, die also sich für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein einsetzen.
Wie viele sind das?
Das sind 20 Mitarbeitende, vornehmlich Frauen. Also die Gesundheitsförderung, muss man sagen, ist weiblich. Da würde ich mir an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich noch mal so ein bisschen mehr Diversität wünschen. Aber wir haben Gesundheitswissenschaftlerinnen, wir haben eine Physiotherapeutin, eine Ergotherapeutin, Sportwissenschaftlerinnen, also wirklich ein ganz bunter Trupp, der natürlich dieses ganze Thema auch in seiner Vielfalt super bearbeiten kann. Ja, was ist der Zweck? Also es steht so richtig classic drinne bei uns in der Satzung. Zweck des Vereins ist die Förderung der Gesundheit der schleswig-holsteinischen Bevölkerung. Ich finde, das klingt schon einfach super.
Das ist ja super. Wie erreicht man das?
Es gibt unterschiedliche Themenfelder, die wir beackern, aber jetzt mal von den Themenfeldern unabhängig. Wir machen das, indem wir Ideen entwickeln, indem wir Konzepte verfassen, also wie kann man Maßnahmen gut gestalten. Wir führen selber Maßnahmen durch, aber das nur zu einem geringeren Teil. Was, wie ich finde, der viel wichtigere Teil ist, dass wir eine neutrale und unabhängige Beratungsstelle sind. Wenn jemand ein Interesse daran hat, ein Gesundheitsprojekt auf den Weg zu bringen oder bei sich durchzuführen, zum Beispiel in der Kita oder in der Schule, dann kann man sich ganz einfach an uns wenden und dann beraten wir, dann gucken wir, was ist das Angebot, was am besten sozusagen zu deinem Bedarf passt und bringen die zusammen. Und dann sind wir natürlich noch ein ganz wichtiges Netzwerk in der Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein. Also von daher, das, was Sie gerade auch sagten, so wir sind in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so präsent. Ja, können wir vielleicht noch gleich noch mal ein bisschen drauf kommen, aber die Gesundheitsszene an sich, die kennt uns schon.
Ja, und das ist ja wirklich ein ganz buntes Bild, das Sie da angesprochen haben, eine breite Vernetzung. Aber wie weit sind Sie denn mit Ihren Zielen gekommen? Also Sie sagten, Sie haben schon viele Angebote, aber wie stark wird das angenommen? Also inwieweit ist Ihr Ziel erreicht, dass die Schleswig-Holsteiner auch tatsächlich mehr Wert auf Gesundheitsförderung und auf Prävention legen?
Ja, ist immer ein bisschen schwierig natürlich, das zu messen und in Zahlen, Daten, Fakten auszudrücken. Aber damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wir haben im letzten Jahr über 100 Veranstaltungen gemacht. Wir haben 2500 Menschen erreicht. Und da vielleicht nochmal, das sind im Regelfall Multiplikatoren. Also bei den Veranstaltungen, die wir selber machen, das sind zum Beispiel Mitarbeitende in den Kindertagesstätten oder in den Schulen oder auch zum Teil in Unternehmen. Und ganz wichtig auch zum Beispiel Mitarbeitende in den Kommunen, die im Sozialbereich unterwegs sind. Das heißt, schon allein über diese Maßnahmen erreichen wir natürlich eine ganze Menge.
Und wenn ich das dazwischen sagen darf, auch über Ärztinnen und Ärzte, die sich zum Beispiel zum Thema Impfen bei Ihnen informieren.
Auch über Ärztinnen und Ärzte, Thema Impfen. Wir sind jedes Jahr eigentlich regelhaft Partner auch der Impfkampagnen und führen da auch Fachtage zu durch und Informationsveranstaltungen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, den wir da haben. Vielleicht kommen wir aber später nochmal zum Thema, was sozusagen Ärztinnen und Ärzte in dem Bereich noch insgesamt tun können.
Mhm. Nun wird immer das Thema Gesundheitsförderung und Prävention fast gleichrangig genannt. Mhm. Wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Können Sie den erklären?
Ja, ich habe das mal für mich sortiert. Also es gibt natürlich in der Wissenschaft tolle unterschiedliche Definitionen. Aber was für mich so tragend ist für den Unterschied ist, im Bereich Gesundheitsförderung, da haben wir diesen ressourcenorientierten Ansatz. Das heißt, wir gucken drauf, was sind Lebensbedingungen, was sind Rahmenbedingungen für gesundheitsförderliches Verhalten, für ein gesundheitsförderliches Leben. Also zum Beispiel Bildung ist eine ganz wichtige Ressource in diesem Bereich, die man einfach ansprechen muss. Das heißt, da reden wir, wenn es Wissenschaftler sagen, die Abgrenzung ist nicht so ganz korrekt, aber eher so von Projekten, sage ich mal. Im Bereich der Prävention, präveniere, das sagt ja schon das Wort, also da geht es darum, sozusagen etwas zu vermeiden und da geht es eher darum, ein konkretes Risiko anzusprechen und dagegen zu wirken. Also beispielsweise so die klassische Rückenschule. Also da sind wir dann vielleicht eher im Bereich Seminar unterwegs. Wie gesagt, ist nicht so ganz wissenschaftlich, aber für mich so der Unterschied. Also das heißt, bei der Gesundheitsförderung gucken wir viel breiter auf die Thematik drauf und auch eben mit, ich sag mal, eher einem positiven Touch. Mhm. Wobei ich jetzt wahrscheinlich damit auch schon wieder eine Äußerung getan habe, wo viele Präventionsmediziner sagen, nee, wir sind doch auch total positiv. Also das will ich denen gar nicht absprechen an der Stelle.
Ja, nun sind ja zwar beide Themen in aller Munde, kann man sagen. Ja. Es wird immer über beide Themen viel gesprochen. Und dennoch kommt nicht alles bei den Menschen an, um nicht zu sagen, es kommt viel zu wenig bei den Menschen an. Warum kümmern sich so wenige Leute um Prävention?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal an der Stelle sagen darf, weil da finde ich, hat sich schon auch in der öffentlichen Diskussion und auch in der Wahrnehmung auch eine ganze Menge getan. Ich glaube, viele Menschen tun ziemlich viel für ihre Gesundheit, aber man erreicht natürlich nicht alle. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn man sich das anguckt, auch die Kurse, die die Krankenkassen anbieten, wer ist der klassische Nutzer? Das sind, muss man sagen, Frauen, ich sage jetzt mal einfach so im Bereich 45 plus. Also wir Männer haben da noch einen großen Nachholbedarf. Mhm. Und solche Angebote werden dann angenommen, wenn die ersten Zipperlein kommen. So, da wissen wir alle, das ist schon irgendwie die Königsdisziplin, Verhaltensänderung im fortgeschrittenen Alter zu bewirken. Trotzdem ist das natürlich hoch sinnvoll. Umso wichtiger ist es aber, glaube ich, zu sagen, also viele Gesundheitsförderungsangebote und viele Präventionsangebote müssen wir einfach schon im Kinder- und Jugendalter platzieren. Und das machen wir gerade bei der Gesundheitsförderung auch, wo ja ganz viel angeboten wird für den Bereich gesunde Kita, gesunde Schule. Und da fand ich auch übrigens ganz interessant, der SSW hat ja eine große Anfrage gemacht an die Landesregierung und die Landesregierung hat jetzt auch eine entsprechend differenzierte Antwort gegeben. Und da kann man sehr schön nochmal sehen, dass mehr als die Hälfte der Gesundheitsförderungsangebote genau in diesem Bereich gesund aufwachsen liegt. Also genau da, wo man sagt, da ist eine Investition auch sehr klug, weil wir wissen, was wir in jungen Jahren sozusagen gut auf die Schiene bringen, das wird sich später auch mal auszahlen in hoffentlich mehr Gesundheit.
Das kann man sich gut vorstellen. Bei den etwas Älteren, Sie sagten, man beginnt sich damit auseinanderzusetzen, wenn die ersten Zipperlein kommen. Dann tun es ja aber oftmals nur die, die sich ohnehin um das Thema Gesundheit kümmern. Und die, die es nicht wollen, die erreicht man auch mit solchen Angeboten ja schlecht, ne?
Ja, das ist immer so dieses Präventionsparadoxon an der Stelle. Und da wird man natürlich auch, glaube ich, einfach zukünftig sich noch genauer anschauen müssen, wie kann man diese Menschen erreichen. Das ist aber auch ein Dauerthema, das ist auch nicht ganz trivial. Das treibt auch die Gesundheitsförderungsszene um, wenn man das so formulieren darf. Ich finde ganz spannend, was da gerade passiert in dem Bereich. Also wir haben ja seit, ich sag mal so 2-3 Jahren, nehme ich das jedenfalls so wahr, eine verstärkte Bemühung auch der Kommunen im Thema Gesundheitsberichterstattung voranzukommen. Da geht es dem Grunde nach genau darum, nämlich, ich sage mal, viel besser, als das bisher gelungen ist, zu detektieren, wo sind Personengruppen, die vulnerabel sind, die wir ansprechen sollten und die wir dann auch tatsächlich erreichen. Und da sind wir gerade in so einer Bewegung, wo das Land sich auch total engagiert und die Kommunen versucht, da zu unterstützen in diesem Bereich und die Kommunen sich auf den Weg machen, so will ich das mal formulieren.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man alles machen kann, aber was genau erhoffen Sie sich denn, was man mit Prävention erreichen könnte? Ich hatte in der Anmoderation so ein paar Dinge gesagt, Lebensqualität erhöhen, Erkrankungen verhindern oder hinauszögern. Sind das Ziele, die man mit Präventionsarbeit erreichen kann?
Das sind Ziele, die man tatsächlich mit Prävention erreichen kann. Die Programme, die wir durchführen, werden ja auch evaluiert. Das heißt, da kann man sehen, dass es tatsächlich Effekte hat, dass Verhalten sich auch ändern kann. Prävention und Gesundheitsförderung sind ja deswegen auch so wichtige Themen, weil wir im Gesundheitssektor ja vor einer Menge Herausforderungen stehen. Also ich sage mal so diese Buzzwords, die eigentlich schon keiner mehr so richtig hören kann. Ja, also demografische Entwicklung, Fachkräftemangel etc. Das heißt, umso wichtiger ist es, dass wir all das auf den Weg bringen, was dazu geeignet ist, Erkrankungen zu verhindern optimalerweise oder aber eben das Krankwerden, wenn es sich um altersbedingte Erkrankungen handelt, weiter nach hinten zu verschieben. Und da ist das natürlich ein total wichtiger Hebel, was aber im Übrigen auch gar nicht nur eine Aufgabe ist für die Krankenkassen und für den Gesundheitsbereich, sondern da sind auch die Kommunen gefordert, da sind auch andere Akteure natürlich in der Pflicht.
Also Prävention kann was bewirken, das ist schon mal eine wichtige Botschaft. Und es heißt so häufig so schlagwortartig, 60 ist das neue 40. Hat Prävention dazu beigetragen?
Ich bin überzeugt davon. Also wobei nicht nur die Prävention an sich oder das, was Gesundheitsförderer im weitesten Sinne machen, sondern wir haben, glaube ich, insgesamt eine andere Wahrnehmung für das Thema in der Öffentlichkeit. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass es auch einfacher ist, bestimmte Themen wie Lifestyle etc. zu transportieren. Also und ich glaube, unsere große Chance ist jetzt, das mitzunehmen und solche positiven Sachen wie, ich sage jetzt mal, was vor einigen Jahren aufkam, die Slow-Food-Bewegung, also was unmittelbar im ersten Moment gar nicht so was mit Gesundheit zu tun hat. Ja, das sind ja so Punkte, wo es darum geht, Lebensqualität auch wieder in den Mittelpunkt zu rücken und sich darüber im Klaren zu werden, ja, es muss nicht immer schneller, weiter, schöner sein, sondern es können auch mal die kleinen Freuden des Lebens sein. Da steckt aber auch ganz viel Potenzial für das Thema Lebensqualität, Lebensführung und gesunde Lebensführung drin. Und ich glaube, diese Punkte viel besser miteinander zu verbinden, das ist eine große Chance, die wir gerade haben.
Nicht nur Slow Food, insgesamt Ernährung ist ja ein Thema, das so absolut, viele Auswirkungen ja auf die Gesundheit hat. Das ist ja auch erst in den letzten Jahren so richtig in der breiten Masse angekommen.
Ja, und wenn ich da einhaken darf, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo man auch die Vernetzung der verschiedenen Aspekte sehr gut zeigen kann. Ja, also wir haben jetzt gerade abgeschlossen oder es wird abgeschlossen ein Projekt Klimafood, wo es darum geht, zu gucken, wie kann Ernährungsbildung, Klimafreundlichkeit miteinander verbinden, aber auch vulnerable Gruppen ansprechen. Das heißt also, klimafreundliche Ernährung ist nicht nur ein Thema, sage ich mal, für die Besserverdienenden, sondern im Gegenteil, wie kriegen wir dieses ganz wichtige Zukunftsthema auch in die Kitas rein, in die Schulen rein. Also da sieht man auch, finde ich, gute Gesundheitsförderung ist auch immer ein bisschen vor der Welle der öffentlichen Diskussion.
Ja, spannendes Thema. Wie erfährt die Öffentlichkeit davon?
Die erfährt davon, indem wir über solche Projekte berichten und da freue ich mich immer und da sind natürlich so Podcasts wie dieser hier auch ein guter Punkt, um nochmal zu sagen, Mensch, wir müssen ein bisschen Werbung machen für das Thema.
Nun ist ja die Wahrnehmung bei manchen Menschen, dass die Krankenkassen so sehr für Prävention trommeln, weil sie sich davon eine Ersparnis erhoffen. Die Studienlage, ob Prävention tatsächlich zu einer Ersparnis bei den versicherten Ausgaben führt, lassen diesen Schluss allerdings gar nicht zu oder haben Sie da andere Erkenntnisse?
Also ich habe da auch keine grundsätzlich anderen Erkenntnisse. Das ist ein auch schwierig zu evaluierendes Feld, was sozusagen ja auch Langzeitwirkungen umfasst und. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das, was wir mit Gesundheitsförderung und Prävention bewirken können, nämlich mehr Gesundheit, das ist natürlich an der Stelle auch ein ganz, ganz hoher Wert, den wir damit schaffen. Und wenn wir gerade dabei sind, ich nehme das so wahr, dass sich das auch gerade verändert. Also zum einen thematisch, aber auch eben, wie man in diesem Bereich vorgeht. Also viel stärker als bisher datengetrieben. Das finde ich auch gerade eine ganz spannende Entwicklung. Wir haben im Bereich der Kommunen beim Thema Gesundheitsberichterstattung ja diesen Slogan Daten für Taten, wo es genau darum geht, was ich gerade auch sagte, dass wir bei diesem Thema Gesundheitsförderung und Prävention nicht immer nur einfach mehr machen müssen, sondern gezielter gucken müssen, wie erreichen wir bestimmte Zielgruppen und wie können wir Maßnahmen darauf ausrichten und zuschneiden. Und das finde ich deshalb auch bemerkenswert, weil das ein Stück weit parallel läuft ja mit der Diskussion auch im medizinischen Bereich. Also da haben wir auch quasi die Debatte, wie können wir Medizin präziser machen? Also ich will jetzt an der Stelle nicht unbedingt auf die Präzisionsmedizin kommen, aber wie können wir quasi Diagnostik und Therapie besser und passgenauer hinkriegen? Und das finde ich schon bemerkenswert, dass eigentlich sehr ähnlich vom Instrumentarium vorgegangen wird. Und wenn wir gerade bei dem Thema sind, das ist natürlich auch etwas, wo wir als Krankenkassen auch uns zunehmend engagieren. Also wir sind ja beispielsweise als TK gerade auch dabei, ein Angebot für unsere Versicherten zu unterbreiten. Das nennt sich Gesundheitspartner, wo wir zum Thema Herzinsuffizienz aufgreifen. Wo sind Versicherte, wo wir wissen, die haben dieses medizinische, gesundheitliche Thema. Und auf die gehen wir proaktiv zu, um sie zu unterstützen und zu begleiten. Also wo wir uns auch verändern, ja unsere Rolle als Krankenkassen, quasi von der Versorgung hin tatsächlich zum Gesundheitspartner. Und dann sind wir wieder bei diesem wichtigen Switch, den wir auch im System irgendwie hinkriegen müssen. Ich sage dann mal ein bisschen lockerflockig, ich weiß, das ist nicht so ganz sauber, aber weg vom Reparaturbetrieb tatsächlich hin zu einer Unterstützung, zu einer Begleitung. Und dieser Switch wird uns auch langfristig im System helfen.
Genau, das wäre ja aber so eine Art Systemwechsel fast. Und da muss man natürlich fragen, welche Rahmenbedingungen müssen denn geändert werden, damit wir das schaffen, damit Prävention auch viel stärker noch im öffentlichen Bewusstsein verankert wird.
Also ich finde, eine ganz, ganz wichtige Rahmenbedingung ist, dass wir rauskommen müssen aus dem Blick auf unser Gesundheitssystem. Das machen wir ja sehr gerne. Wir diskutieren das ja auch schon gerade so ein paar Minuten sehr systemorientiert. Ganz viele Facetten von dem Thema hängen in Wirklichkeit gar nicht mit dem Gesundheitssystem an sich zusammen. Ich mache das mal fest an dem Thema Patientenklientel in hausärztlichen Praxen und in Kinder- und Jugendmedizinischen Praxen. Da sagen mir Medizinerinnen und Mediziner, Mensch, in meiner Praxis habe ich häufig Fälle, wo wir eigentlich Defizite anderer sozialer Leistungen medikalisieren. Also gerade im Kinder- und Jugendbereich, wo wir wissen, und das ist auch eigentlich allen klar, dass die Versorgung mit Hortplätzen, mit frühen Kita-Plätzen einfach nicht flächendeckend gegeben ist. Wir wissen, das führt zu Entwicklungsverzögerungen. Die landen dann aber wieder in unseren Kinder- und Jugendpraxen als sozusagen Kinder, die eine Sprachentwicklungsstörung haben, die dann wieder eine Logopädie brauchen oder eine Ergotherapie, weil sie Entwicklungsverzögerungen haben. Das heißt also, wir müssen viel stärker uns vernetzen auch mit, ich sag mal, Partnern und Akteuren außerhalb des eigentlichen Gesundheitssystems. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial drin. Auch in der hausärztlichen Praxis ist, glaube ich, eine gute Verbindung zum Sozialdienst, zu den frühen Hilfen, aber vielleicht auch zur Kirchengemeinde oder auch zu Sportvereinen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Part. Ich weiß, wenn ich das jetzt so sage, dass die Ärztinnen und Ärzte sagen, mein Gott, ich habe doch in meiner Praxis schon genug zu tun, aber trotzdem glaube ich, dass da noch total viel Potenzial drin ist.
Ja, also eine wichtige Anregung an dieser Stelle an Ärztinnen und Ärzte, aber was tun denn die Krankenkassen? Tun die denn genug? Also wir hören ja immer, wie viel Geld sie für Prävention ausgeben und so weiter. Das sind ja abstrakte Zahlen. Tun sie genug? Könnten sie mehr tun?
Also wir tun eine ganze Menge und auch auf ganz vielen, vielen Feldern. Damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was machen wir hier in Schleswig-Holstein. Also wir haben jetzt in den letzten 4 Jahren allein als Technikerkrankenkasse rund 470 Kurse und Programme unterstützt aus den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Pflege, Kommunen, also wirklich ein ganzer bunter Strauß. Und auch die Krankenkassen, die anderen Krankenkassen engagieren sich in ähnlicher Weise. Also da sind wir, glaube ich, kann man ganz klar sagen, schon sehr gut aufgestellt. Und wir nutzen auch die gesetzlichen Vorgaben da komplett aus.
Aber die Resonanz, die könnte besser sein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Es kann natürlich immer besser sein und es kann natürlich immer mehr sein. Aber die Resonanz ist ja auch da. Also wir haben zum Beispiel in den Pandemiejahren gesehen, dass die Kindertagesstätten vermehrt angefragt haben, nochmal an Projekten, wo es darum geht, psychische Gesundheit im in der Kindertagesstätte zu thematisieren. Und ähnliche Angebote für die Schule haben auch in den Jahren 2020, 2021 einen großen Zulauf gehabt. Also da tut sich natürlich schon eine ganze Menge. Was man vielleicht bei der Diskussion auch nicht so im Blick hat, Gesundheitsförderung ist ja auch immer so ein bisschen manchmal vor der Zeit. Also bevor tatsächlich schon Diskussionen in der breiten Öffentlichkeit geführt werden. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen, die ich persönlich auch total wichtig finde. Das eine ist das Thema Gewalt in der Pflege. Das ist ein Thema, was an uns vor mehreren Jahren schon herangetragen wurde, aus eher einem relativ kleinen Kreis, wo man aber festgestellt hat, Mensch, das Thema Gewalt in der Pflege, und zwar sowohl in Bezug auf die Fragestellung Gewalt von Pflegebedürftigen gegenüber Pflegekräften, als auch umgekehrt, ist eine wirkliche Herausforderung. Und wir haben daraufhin ein Unterstützungsangebot für das betriebliche Gesundheitsmanagement entwickelt, wo sich Pflegeeinrichtungen genau damit beschäftigen können. Das heißt, sie können sich damit aufstellen für diese Thematik. Finde ich persönlich total wichtig, weil wenn es darum gehen würde, einen Angehörigen sozusagen in eine stationäre Einrichtung zu bringen, dann wäre es für mich als Angehöriger ein total gutes Gefühl, wenn ich weiß, diese Pflegeeinrichtung beschäftigt sich damit und kennt sich damit aus. Also da machen wir auch mal Werbung für, sage ich mal, sich da tatsächlich aktiv mit zu beschäftigen. Kurzer Exkurs, auch wenn es jetzt vielleicht eine Minute dauert, aber das Thema liegt mir einfach so irgendwie am Herzen. Was ich super fände, wäre, wenn wir auch über das Thema Gesundheitsförderung so ein Thema so gut platzieren, dass es aus dieser Tabu-Ecke rauskommt. Und das bietet auch immer so eine gewisse Chance, ja. Und ich fände das super, wenn wir in 5, 6, 7 Jahren vielleicht genauso entspannt darüber reden, wie über das Thema Mobbing an der Schule. Weil da ist ja inzwischen, da ist dieser Switch gelungen übrigens, ja, auch auf der Grundlage vieler Gesundheitsförderungsangebote, dieses Thema zu enttabuisieren, Mobbing. Und heute ist es ja so, wenn ich als Eltern eine Schule für mein Kind suche, dann frage ich ja schon proaktiv, habt ihr euch mit dem Thema Mobbing beschäftigt? Habt ihr da Angebote? Wie geht ihr damit um? Und wie gesagt, da haben wir, glaube ich, über die Gesundheitsförderung auch Chancen, da neue Wege einfach zu beschreiten. Und ein Thema, wo wir gerade aktuell auch dran sind, was wir gerade pilotieren und was nächstes Jahr auch in Schleswig-Holstein ausgerollt werden soll, ist Medienkompetenz im Kindergarten. Also wo ich zuerst so gedacht habe, da fangen wir jetzt aber schon wirklich früh an. Auf der anderen Seite, wenn man mal drüber nachdenkt und mal offenen Auges, ich sag mal nur so durch die Fußgängerzone schlendert, wie häufig schon 2- bis 3-Jährige mit dem Smartphone im Buggy ruhig gestellt sind, zeigt, glaube ich, wie wichtig das ist, Eltern möglichst früh da auch mitzunehmen. Und da ist natürlich die Kita ein total guter Ort dafür. Und aber auch Erzieherinnen und Erzieher möglichst frühzeitig auch kompetent zu machen, in dem Bereich Eltern zu unterstützen.
Absolut. Also das, was Sie eben angesprochen haben, kann ich nur unterstreichen. Häufig gibt es Angebote und Bildung für Kinder, die etwas beherzigen sollen und dann auch möchten und tun. Mhm. Und dann scheitert es aber daran, dass es im Elternhaus komplett nicht angenommen wird.
Das ist ja eine Erkenntnis, die hat die Gesundheitsförderung, ich weiß gar nicht, vor 10 oder 20 Jahren schon fast gehabt, wo man festgestellt hat, ja, es bringt jetzt nicht wirklich was, nur die Erzieherin in der Kita beispielsweise fit zu machen für das Thema, sondern wir müssen auch Eltern natürlich abholen. Und da ist aber die Kita natürlich auch ein guter Ort, um Gesundheitsbildung nach vorne zu bringen.
Also immer die ganze Familie in den Blick nehmen sozusagen.
Ja, eigentlich das ganze System. Also wir bleiben jetzt mal einfach beim Thema Kita, weil da kann man so wunderbar abschichten. Das fängt schon an bei der Führungskraft in der Kita. Wir wissen, gesunde Führungskräfte sorgen dafür, dass es auch gesunde Mitarbeitende gibt. Und wir wissen, dass gesunde Mitarbeitende auch gut in der Lage sind, ihren Job gut zu machen. Und da schließt sich dann wieder der Kreis auch zwischen, ich sag mal, betrieblichem Gesundheitsmanagement und nicht betrieblichem Gesundheitsmanagement. Und moderne Ansätze verbinden heutzutage beides sehr eng miteinander.
Da haben wir ganz viel drüber gesprochen, was Krankenkassen tun, was die Landesvereinigung tut, was andere tun könnten und sollten. Aber wir müssen jetzt auch nochmal fragen, was machen Sie denn eigentlich persönlich zur Prävention? Können Sie da ein bisschen berichten? Ich kann berichten, wir stehen hier bei der Aufnahme. Das ist ja auch schon mal ein ganz klitzekleiner Beitrag zur Prävention für uns beide. Wie beherzigen Sie das Thema Prävention ansonsten in Ihrem Alltag?
Also wie beherzige ich das wunderbare Thema Prävention? Ich versuche, ein halbwegs gesundes Leben zu führen, was aber auch ein, wenn es gut läuft, bereicherndes Leben ist. Also ich mag meinen Job, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe einen kleinen, aber sehr stabilen Freundeskreis und ich mache relativ viel Sport, muss ich sagen, weil wenn ich so einen ganzen Tag mich mit den Problemen und Themen der GKV beschäftigt habe, was ich übrigens total gerne mache, also ich finde, es gibt kein spannenderes Feld als das Gesundheitssystem, aber manchmal bin ich auch ganz froh, wenn ich einfach rauskomme, den Kopf frei kriege und wie gesagt, auch mal ganz andere Dinge tue und es ist wie immer im Leben die Balance, also von daher, das ist das, was mich einfach umtreibt.
Die Balance ist ja nicht so einfach, wenn man so wie Sie einen Job hat, bei dem man viel am Schreibtisch, an den Schreibtisch gebunden ist.
Ja und nein, weil wir haben natürlich höhenverstellbare Schreibtische, also schon mal ganz, ganz wichtig. Und das andere ist, jeder kann natürlich auch sein Arbeitsumfeld so gestalten, dass man sich mehr bewegt, dass man auch zwischendurch mal Themenwechsel hat, was ich persönlich auch total wichtig finde. Und ja, also das sind so die Sachen, die für mich wichtig sind. Aber ich finde auch wichtig, da muss jeder für sich auch mal einfach in sich reinhorchen und so. Und was braucht er? Also ich bin da mal so ein bisschen zurückhaltend mit diesen Postkartenweisheiten.
Ja, vielleicht haben wir dem einen oder anderen ja jetzt auch Lust auf Präventionsangebote gemacht. Wäre schön, wenn es so ist. Auf jeden Fall vielen Dank an dieser Stelle an Sie, Herr Schmidt-Bodenstein.
Sehr gern, ich habe zu danken.
Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.